Herzlich willkommen zum Media Lab Innovation Podcast. Ich bin Lina und leite das Media Lab Bayern und heute geht es wieder mal um Innovationsstrategie. Bei Innovationen denken viele ja erst einmal an Trends oder Blockchain oder irgendwas mit künstlicher Intelligenz. Dabei jedem hinterherzulaufen, ist aber vielleicht gar nicht mal so klug. Idealerweise geht man auch diese Trends ein bisschen strategisch an. Und wie man genau auswählt, was man macht und was nicht, darum wird es heute gehen. Dafür habe ich eine echte Expertin eingeladen, die ein paar Best Practices mitbringt. Heute ist das Anita Zielina, Director of Strategic Initiatives bei der Craig Newmark Graduate School of Journalism an der City University New York. Anita war bereits stellvertretende Chefredakteurin beim Stern und beim Standard und Chief Product Officer bei der NZZ. Sie kennt Medienhäuser also sehr gut von innen. Jetzt in New York hilft sie mit ihrem Executive Program Medienführungskräften dabei, Strategien für Innovationen zu entwickeln und passt deswegen super in diese heutige Folge. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, liebe Anita. Hallo!
Freue mich auch sehr, liebe Lina. Danke für die Einladung.
Wir wollen uns ja heute mal anschauen, das Was. Was an Innovationen sollen wir eigentlich machen und was sollen wir auch weglassen? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle 6 Monate ein neuer Trend die Medienbranche kalt erwischt. Das ist das eine Mal Blockchain, dann kommt AI, dann kommt Fake News dazwischen und dann ist wieder AI auf dem Teller. Und viele, viele fragen sich dann ja immer, soll ich das jetzt machen? Soll ich da einsteigen? Lass ich das weg? Lass ich das mal durchziehen? Was sind denn deine Erfahrungen in der Richtung, wie man am besten auswählt, ob man da jetzt mitmischt oder lieber nicht?
Ja, eine total gute Frage und du hast ja schon in der Frage angesprochen, das Weglassen. Und ich glaube tatsächlich ist es so, dass die Versuchung natürlich total groß ist, nachdem wir ja alle nicht in die Zukunft sehen können und dementsprechend nicht wissen, was wird denn dann tatsächlich das sein, was unser Geschäftsmodell zum Positiven verändert, der nächste Trend, den die User sozusagen annehmen, die nächste Erzählform, die durch die Decke geht, die nächste Plattform, auf der sich die Millennials tummeln. Nachdem wir das nicht vorhersehen können, ist natürlich die Versuchung groß als Medium, oder auch als Medienunternehmen, alles zu machen, von allem ein bisschen was. Einfach mal ganz, ganz viele, wie man so schön sagt, Spaghetti an die Wand werfen und hoffen, dass eins davon kleben bleibt. Das ist ja jetzt an und für sich ein sehr natürlicher Impuls. Man will halt sicher gehen, dass man nichts verpasst. Aber es ist natürlich total gefährlich, weil wir ja alle, und zwar wirklich alle, vom kleinsten regionalen Medium bis zur New York Times rauf, mit beschränkten Ressourcen arbeiten. Das heißt, wenn wir diese Ressourcen auf 100 verschiedene Innovationsprojekte verteilen, dann kann eigentlich kein einziges davon etwas werden, weil man dann schon am Anfang so wenig Energie reinsteckt und so wenig Fokus drauf legt, dass man damit eigentlich auch verhindert, dass man mit irgendeinem dieser Experimente erfolgreich ist. Selbst wenn wir uns dessen darüber jetzt einig sind und dessen bewusst sind, wie finden wir denn dann heraus, welcher dieser Trends, die du angesprochen hast, welche dieser neuen Entwicklungen dann für uns relevant ist? Naja, meiner Erfahrung nach, jetzt sowohl in Medienhäusern arbeitend als auch jetzt, wo ich sozusagen von außen mit Medien arbeite, hängt das sehr stark damit zusammen, dass die Häuser, die sich über ihre Strategie und ihre Ziele, ihre unternehmerischen Ziele bewusst sind, besser performen, was das Thema Innovationsmanagement angeht. Was ja auch ein bisschen logisch ist, wenn ich weiß, wo ich hin will, ist es einfacher zu sagen, hilft mir dieses Tool, dieses Produkt, dorthin zu kommen. Also wirklich Häuser, die klare Strategien haben und auch konsequente und ein bisschen nachhaltigere als alle 3 Monate Strategieschwenk, haben meiner Erfahrung nach besseres Innovationsmanagement.
Das ist ganz spannend. Das hat tatsächlich Jan Ippen in unserer Folge zu den Zielen auch schon gesagt, dass das immer ein guter Ausgangspunkt ist. Du warst ja selber auch in Medienhäusern, du warst beim Stern, du warst bei der NZZ. Jetzt kannst du so ein bisschen in verschiedene Häuser hineinblicken. Was sind denn deine Strategien da gewesen? Wie hast du für dich die Ziele festgelegt und dann eben auch gesagt, okay, das hat mir wirklich geholfen, jetzt dabei diese Trends herauszufinden?
Ja, also sehr gute Frage. Ich meine, ich glaube, eine Sache muss man sagen, man lernt natürlich auch ständig dazu, also auch als Medienmanager, wenn man für diesen Bereich zuständig ist. Ich glaube, wenn ich jetzt so zurücksehe, muss ich sagen, bin ich sicher auch manchmal in diese shiny new things, wie man sie nennt, Falle hineingetappt, die dann halt passiert, wenn entweder ein Konkurrent etwas macht und man sich überlegt, ja, wir hatten zwar beschlossen, das tun wir nicht, aber mein Gott, jetzt machen die das, sollten wir nicht doch auch, ob das jetzt irgendeine Plattform ist oder eine Technologie oder sozusagen eine Storytelling-Methode. Also das ist mir sicher auch passiert und ich glaube, das passiert fast jedem Mal, weil es einfach schwer ist, Nein zu sagen. Das, was ich gelernt habe über die Jahre, über dieses Thema Innovationsmanagement, sind, glaube ich, drei Punkte, die ich sagen kann. Das erste, dieses Thema Strategie ist darum essentiell, weil wir, glaube ich, oft glauben als Medienhäuser, dass unsere Strategie klar ist. Aber wenn du dann 100 Mitarbeitern 100 fragst, kriegst du 100 verschiedene Antworten. Was ist denn eigentlich unsere Strategie? Das heißt, dieses Thema Strategie beinhaltet einen großen Teil Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Und da sehe ich eigentlich so gut wie kein Haus, das das perfekt macht. Und da muss ich auch zugeben, auch in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, rückblickend kann man da immer was besser machen. Also klare Kommunikation, konsequente Kommunikation der Strategie, so dass das ganze Unternehmen sie versteht. Zweiter Punkt ist dann wirklich dieses Thema, das du angesprochen hast, das Thema Metriken, das Thema KPI, das Thema, was wollen wir denn eigentlich? Ich glaube, dass es unmöglich ist, eine erfolgreiche Innovationsstrategie zu haben, wenn man sich nicht darüber im Klaren ist, in welche Richtung man eigentlich läuft und warum man in diese Richtung läuft. Das heißt, das Thema über die Bereiche hinaus, also nicht nur hier sind die Ziele für die Redaktion, hier sind die Ziele für den Produktbereich, sondern über die Bereiche hinaus Ziele zu haben für das Unternehmen und ganz klar zu sagen, woran messen wir Erfolg? Was bedeutet Erfolg für uns? Also dieses Thema Metriken, KPI, Zielsetzungen ist das Zweite, was ich sagen würde. Und das Dritte ist, glaube ich, ein Thema, das dir und den Media Lab Bayern ja auch wahnsinnig am Herzen liegt und das ihr auch sehr stark fördert, ist wirklich das Thema Experimentierkultur, Innovationsprozesse. Ich glaube, selbst mit der besten Strategie, selbst mit den klarsten Metriken, ist es wahnsinnig schwer, Erfolg zu haben, wenn man dem Unternehmen und den Teams nicht beibringt und mit ihnen erarbeitet, was ist denn unser Prozess von der ersten Idee über den ersten rohen Prototyp bis zu einem Marktlaunch eines Beta-Produkts. Und da gibt es ja zum Glück genug Literatur, es gibt genug Vorbilder, es gibt genug, was man sich von Tech-Unternehmen abschauen kann. Aber das ist, glaube ich, der dritte Bestandteil. Prozess ist so ein Wort, das mögen Journalisten nicht so gern. Wenn man Prozess sagt, dann schlafen immer alle so sichtlich ein im Gespräch. Aber Prozess ist, glaube ich, etwas, das unfassbar wichtig ist. Prozess und Innovationsmethoden.
Hilft mir der Prozess dann auch dabei, herauszufinden, ob ich dieses Thema jetzt machen sollte oder in 5 Jahren? Weil selbst die Experimentierkultur und genauso wie du das sagst, da gibt es ja sämtliche Frameworks von Design Thinking über Lean Startup bis zu verschiedenen anderen, mit denen wir auch im Media Lab arbeiten. Aber trotzdem ist ja auch gerade dieses, selbst wenn ich viel experimentiere, dann habe ich eben all diese Spaghetti an die Wand geworfen, weiß aber immer noch nicht, welche Spaghetti hole ich denn aus der Tüte raus und werf die denn mal los und welche mache ich nicht?
Total gute Frage. Also idealerweise hat man natürlich jemanden im Unternehmen und das war oft meine Rolle in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, der sehr intensiv beobachtet, was tut sich am Markt, was sind Trends, was machen andere, was sind Technologien, die jetzt schon eine Marktreife erreicht haben, die skalierbar ist. Also jemanden, der den Blick aus dem Haus heraus auch hat und konsequent über den Tellerrand hinaus sieht und identifiziert, was sich da draußen tut. Das alleine ist natürlich noch keine Garantie, dass man es dann auch richtig implementiert. Das heißt, das Zweite, was da dazu kommt, ist, dann muss man sich einen Prozess dazu überlegen, wie analysieren wir, was wir jetzt tun müssen versus was wir später tun wollen, versus was wir gar nicht tun und was wir einfach links liegen lassen. Und dafür gibt es strategische Frameworks, die dafür sehr gut funktionieren. Also tatsächlich viele davon basieren auf einer Art Matrix, die sich ansieht, wie reif, also wie matur ist dieser Trend bereits, wie sehr ist er im Markt schon verankert und drinnen, wie sehr wird er von den Usern schon gelebt. Und dann auf der anderen Achse so eine Art Impact-Messung, wie sehr wird dieser Trend oder beeinflusst er uns jetzt schon? Wie sehr verändert er unser Geschäftsmodell? Wie sehr, wenn dieser Trend sich durchsetzt, wie sehr würde das unser bestehendes Produktportfolio obsolet machen oder disruptieren oder total verändern? Und idealerweise, und dann kommt man idealerweise drauf, dass es gewisse Trends gibt, die schon eine gewisse Maturitätsstufe erreicht haben und die sehr potenziell sehr, sehr großen Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens haben oder auf das Produktportfolio des Unternehmens. Und auf die sollte man sich konzentrieren. Ich glaube, dass da ist ein wirklich regelmäßiges, gemeinsames Analysieren sehr wichtig. Man ist nicht davor gefeit, dass einige der Trends sich dann anders entwickeln. Das kann natürlich passieren. Also wie gesagt, in die Zukunft können wir alle nicht sehen. Aber was man damit zumindest verhindert, ist, dass man etwas total verpasst. Das verhindert man. Und das Zweite, was man verhindert, ist, dass man sozusagen sich nicht einmal darüber gemeinsam als Unternehmen reflektiert, ist das jetzt wirklich ein Pferd, auf das wir setzen sollen. Der letzte Punkt, den ich dazu sagen würde, ist, dass ich würde mal sagen, 95% der Medienunternehmen, würde ich sagen, ihr müsst nicht First Mover sein. Ihr solltet vielleicht auch nicht der Last Mover sein, aber es gibt ausreichend Indizien dafür, dass man nicht der Erste sein muss, dass es im Gegenteil sogar schwierig ist, weil der Erste zu sein bedeutet extrem hohe Investitionen in R&D, extrem hohe Investitionen in Technologie, ganz, ganz viele Testrunden einer Technologie, die noch nicht vorhanden ist. Und das gilt für so Dinge wie AI oder das gilt auch so für Dinge wie AR oder VR. Idealerweise springt man dann auf, wenn der Trend schon zumindest so weit matur und gereift ist, dass es da einige Technologien am Markt gibt, die man dann nicht komplett selber bauen muss. Ansonsten steht man sozusagen einer riesigen, riesigen R&D-Investition gegenüber. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass sich Verlage dann einreden, naja, jetzt waren wir nicht innovativ genug die letzten 20 Jahre, jetzt müssen wir uns quasi von so selbst überholen, ne? So von rechts selbst überholen und jetzt müssen wir die Ersten sein, die einen Algorithmus bauen, der XY kann. Nicht notwendigerweise.
Das klingt total spannend und irgendwie auch so ein bisschen beruhigend, mal den Druck daraus zu nehmen und zu sagen, ihr müsst nicht alles als Erste und nicht alles sofort machen. Aber gleichzeitig auch nach einer super schweren Aufgabe genau diesen Punkt zu finden, dass ich den nicht verpasse. Wie hast du den denn für dich rausgefunden?
Also es ist tatsächlich nicht einfach, weil es auch kein... Leider funktioniert das ja nicht so in der Medieninnovation, dass es dann so ein klares, da geht dann irgendwie so ein Alarm los, der sagt, Achtung, jetzt wird das Thema AI wichtig. Der Trend ist reif genug, um aufzuspringen. Das wäre natürlich super, aber natürlich ist das nicht so total klar. Ne? Es gibt nicht so eine rote Linie, wann springt der Trend darüber, dass man dann weiß, ab jetzt müssen wir uns damit befassen. Ich glaube, das, was ich versucht habe und immer noch versuche, ist, ich beobachte Signale. Und Signale ist einerseits Nutzung. Wie nutzen User Dinge, unsere Medien, aber auch andere Dinge. Zweitens gesellschaftliche Trends. Also was sind so ein bisschen, das klingt jetzt so ein bisschen metaphysisch, aber was sind gesellschaftliche Trends, Bewegungen, die auch beeinflussen, wie wir als Medien unsere Produkte gestalten oder unsere Kunden erreichen. Und dann das Dritte natürlich den Technologiebereich. Was für Technologien entstehen, was für Technologien werden von Startups verwendet, die potenziell auch Einfluss auf uns, auf unsere, wie wir Wertschöpfung schaffen, wie wir Inhalte erstellen, wie wir unsere Leser erreichen, Einfluss eben haben könnten. Wenn man das jahrelang macht, dann kriegt man so ein bisschen ein Bauchgefühl dafür, würde ich sagen, eine gewisse Erfahrung. Und man merkt dann, idealerweise erreicht etwas den Punkt, wo, ich nehme mal das Beispiel AI, um es konkret zu machen, wo etwas in allen drei Ebenen so eine gewisse Schwelle überschreitet. Beim Thema AI ist es mittlerweile so, dass man nicht mehr eine Millionen R&D-Investition machen muss, um eine AI-Technologie anzuwenden in einem Medienunternehmen. Es gibt Startups, die quasi Software as a Service bieten. Wenn man einen guten Data Engineer hat, kann man relativ einfach selber mit AI oder Big Data mal experimentieren, wenn es um Content Recommendations oder Ähnliches geht. Also den Haken bei dem Thema Technologie anwendbar und verfügbar würde ich jedenfalls machen. Gesellschaftlicher Trend, ich glaube, das kann man bei AI auch ganz klar sozusagen ausmachen. AI mittlerweile in allen Branchen ist das Thema Automatisierung, ist das Thema Unterstützung menschlicher Intelligenz durch Artificial Intelligence ein Thema, und es gibt mittlerweile in allen Branchen total spannende Anwendungsfälle, die auch etwas verändern in der jeweiligen Branche. Und das Dritte, auf der Nutzerseite ist jetzt auch schon ausreichend Information da, dass man weiß, dass durch gewisse AI-Anwendungen sich auch Medien so verändern lassen, dass man eigentlich ein besseres Service dem Kunden bietet. Also ich spreche davon, wenn man beispielsweise sagt, Content Recommendations sind nicht mehr doof nach dem Motto, Sie haben einen Artikel über Angela Merkel gelesen, hier sind 18 andere Artikel über Angela Merkel. Was ja eigentlich völlig altmodisch und kontraintuitiv ist, weil gerade dann will ich eigentlich nicht noch einen 19. Artikel lesen über Angela Merkel, wenn ich gerade einen gelesen habe, sondern eine intelligente Content Recommendation, die unter anderem auch AI-basierend ist, bietet dann dem Leser gegebenenfalls eben ein größeres Lesevergnügen, weil sie ihm Empfehlungen macht, die halt eben ein bisschen intelligenter automatisiert sind, als einfach nur ich check, ob ein Wort drinnen vorkommt. Das heißt, auch da ist eigentlich ein Haken da. Das heißt, im Bereich AI würde ich sagen, hat das auf jeden Fall auf all diesen Bereichen einfach eine Schwelle überschritten, wo ich sagen würde, jedes Medienhaus muss sich damit befassen, was AI für ihre wirtschaftliche Situation, für ihre Redaktion, für ihre Marketingtechnologien und im Endeffekt für ihr Produktportfolio bedeutet.
Das ist eine gute Frage, weil der Trend ist ja erstmal für jedes Medienhaus da draußen der gleiche. Also was in der Branche passiert, was vielleicht Startups erfunden haben, wobei ja auch Startups immer nicht die Speerspitze der Innovation sind, weil wenn man das, was sie erfinden, nicht auf den Markt bringen kann, dann haben sie nächste Woche auch kein Geld mehr für ihre Miete, was viele immer nicht so ganz verstehen. Die Frage ist ja wirklich, der Trend ist erstmal für alle gleich. Wie komme ich dann auf so eine Einschätzung für mich und mein Haus, nachdem ich mich ganz viel informiert habe, ganz viel gelesen habe und jetzt so ein Bauchgefühl, das fand ich auch ganz schön, entwickelt habe, wir sollten uns damit mal beschäftigen, vielleicht wenn. Wie finde ich raus, was da für mein Haus das Richtige ist?
Ich glaube, da ist dann wieder, wenn wir zurückgehen zu den Punkten, die ich am Anfang angesprochen habe, da kommt dann wieder das Thema Strategie rein. Also ich glaube, da ist einfach das Erfolgs, ich würde es mal gar nicht Geheimnis nennen, sondern das Erfolgsrezept, dass man sich hinsetzt und sagt, was ist denn unser strategischer Fokus und was ist denn unser Ziel, was ist unsere North Star Metric, an der wir Erfolg messen, und wie hilft uns diese Technologie, dieser Trend, diese Art der Produktinnovation gegebenenfalls dieses Ziel besser zu erreichen, in diesem KPI besser zu performen oder diesen Fokus, den wir uns gegeben haben, noch klarer zu verfolgen. Der Trend alleine sagt ja gar nichts aus, weil wenn ich zum Beispiel als Medienhaus eine totale Reichweitenstrategie habe, sind komplett andere Trends für mich relevant, als wenn ich mir eine ganz, ganz starke Subscription-Strategie gegeben habe. Wenn mein Medienunternehmen vorrangig darauf beruht, über Newsletter sehr persönlich Menschen zu erreichen und die Conversion-Richtung eines Mitgliedschaftsmodells oder Ähnliches sehr stark in diesem Einzelaustausch erfolgt, dass jemand sagt, ich abonniere genau diesen Newsletter, weil mir der Mensch dahinter, der Journalist dahinter interessant vorkommt, ist das natürlich ein ganz anderes Modell, als wenn ich einen Fernsehsender habe. Also ich glaube, da ist wirklich das Thema Ausrichtung, strategische Ausrichtung und Zielsetzung etwas, was man sich ansehen muss und dann sehen muss, was für einen Einfluss hat dieser Trend potenziell auf eben genau unsere Strategie und unsere Fokusbereiche.
Cool, das heißt, ich bin als Innovation Manager jetzt schon an dem Punkt, ich habe mir den Markt angeschaut, ich habe mir die Trends angeschaut und weiß jetzt, dieser Trend, bleiben wir mal bei AI, weil das ist so ein schönes Beispiel, ist jetzt was ich irgendwie bei uns mal mit ins Haus bringen sollte. Dann gibt's ja auch immer noch so wahnsinnig viele Varianten, wie ich das machen kann. Ich kann mich um Recommendations kümmern, ich kann mich um Automatisierungen von Prozessen, von Abläufen, von was auch immer im Redaktionssystem kümmern. Also ich glaube, daraus ergeben sich allein schon, selbst wenn man den großen Trend AI reinwirft, 10 bis 100 Projekte, die ich in meinem Haus starten könnte. Hast du da noch einen Tipp für uns, wie man das dann noch mal besser auswählt? Oder fängt man dann an, die Spaghetti zu schmeißen?
Irgendwann kommt man natürlich in die Spaghetti-Schmeißphase, um in dieser wunderbaren Analogie der Nudeln zu bleiben. Weil irgendwann geht es dann natürlich ums Experimentieren. Also es ist, man weiß halt, und wem sage ich das, Lina? Du weißt das besser als sonst jemand. Innovation ist natürlich kein komplett planbarer Prozess, sondern Innovation beinhaltet einen gewissen Teil Trial and Error. Und das ist auch gut so. Und das ist auch wichtig so. Und es geht auch nicht anders. Jetzt ist die Frage, wie minimiere ich, wieder in der Nudelanalogie, wie minimiere ich die Anzahl der Spaghetti, so, dass ich sozusagen nicht zu viel Zeit darauf verbringen muss, sondern dass ich relativ schnell dazu komme, zu sagen, das sind jetzt die 2, 3 Anwendungen, die wir tatsächlich auch jetzt mal ausprobieren und in die wir Zeit und Energie reinstecken. Da wäre mein Vorschlag immer zu sagen, erstens Kundenperspektive und Nutzerperspektive einnehmen. Das heißt, welche dieser Anwendungen haben auch tatsächlich eine spürbare Erleichterung, Verbesserung für den Kunden, für den Nutzer, für den Leser zur Folge. Das würde ich immer eher auswählen als etwas, was rein intern prozessual oder für interne Stakeholder sozusagen wichtig ist, weil ich glaube, dass Dinge, die im Endeffekt das Produkt besser machen, das man anbietet als Medienhaus, haben dann einfach, die haben so einen nachhaltigeren Skalierungseffekt. Wenn wir mehr Kunden davon überzeugen, dass unsere Produkte gut sind und wenn wir diesen Trend, sagen wir jetzt AI, dazu nutzen, um diese Produkte besser zu machen, dann skaliert das über Zeit ganz gut, weil jeder neue Kunde, der dazukommt, wird das Produkt auch besser finden, als es vielleicht davor gefunden hätte. Also es ist ein schöner Skalierungseffekt. Also das würde ich erstens machen, diese Priorisierung des Themas Kundennutzen über reine interne Perspektiven und internen Nutzen. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, ich sehe manchmal, dass Innovation so ein bisschen als, jetzt weniger als früher, aber immer noch so ein bisschen als Selbstzweck verstanden wird. Also das muss vor allem cool sein, ist aber nicht so an wirtschaftliche Zahlen oder an potenzielle wirtschaftliche Erfolge gekoppelt. Und das finde ich problematisch. Ich glaube, also der zweite Faktor, den ich mir ansehen würde, ist, wenn wir diesen Trend implementieren, wenn wir dieses Projekt umsetzen, was wäre potenziell, wenn das alles so funktioniert, wie wir wollen, der positive Impact auf unseren wirtschaftlichen Erfolg, auf die Wertsteigerung, die wir schaffen, auf die Erlöse, die wir einbringen und Ähnliches. Das heißt, wenn ich diese 2 Dinge kombiniere, Nutzerperspektive und Potenzial für Erlössteigerung oder wirtschaftlichen Erfolg, dann glaube ich, ist die Chance relativ groß, dass man nicht etwas auswählt, was einfach nur ein Luftschloss ist.
Das ist ein super Plan. Also wenn das alles in jedem Medienhaus so vonstatten gehen würde, dann hätten wir, glaube ich, überhaupt kein Innovationsproblem mehr in der Branche. Du bist jetzt ja in New York jetzt gerade auch und seit über einem Jahr auch schon. Was siehst du denn da eigentlich dort? Weil gerade die deutsche Medienbranche, die schaut ja immer so gerne dann auch in die USA und denkt irgendwie, da läuft alles so viel besser als hier oder die haben es irgendwie mehr raus. Siehst du da Innovationsprojekte, Innovationsstrategien vielleicht auch ein bisschen breiter gedacht, die du findest, ja, die haben es wirklich besser raus?
Also zunächst mal vielleicht noch ein erster Punkt, um den Bogen zu schlagen von Deutschland, Europa zu den USA. All diese, also und das ist ähnlich oder gleich in den USA wie in Europa, im Endeffekt geht es immer noch darum, eine Veränderung in den Köpfen der Mitarbeiter, der Führungsetage, der CEOs, der Geschäftsführer, der Chefredakteure zu schaffen. Also ich glaube, man kann den besten Prozess haben, man kann die beste Strategie haben, man kann die richtigen Trends auswählen, man kann eine tolle Produktentwicklung machen, wenn man sich nicht dem Thema Kulturveränderung widmet und wenn man es nicht schafft, das Haus mitzunehmen auf diese Reise, dann wird auch jedes Invest in eine Technologie, jedes Invest in ein Innovationsprojekt nachhaltig nicht erfolgreich sein. Das gilt für Deutschland genauso, wie es für die USA gilt. Und es gibt hier ein total breites Spektrum von erfolgreich und innovativ zu absolut nicht erfolgreich und eigentlich auf dem ganz absteigenden Ast. Wenn wir USA sagen, so aus europäischer Perspektive, natürlich denken wir dann an die New York Times, wir denken an CNN, wir denken an Vox, wir denken an BuzzFeed. Und das ist auch richtig so, weil viele dieser Unternehmen, wenn man sie beobachtet über die Zeit, sieht man gewisse Trends, die dann auch nach Europa schwappen, dort manifestiert. Das heißt, ich halte es für extrem wichtig, das im Blick zu halten. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die USA nicht New York ist. Und dementsprechend auch die US-Medienbranche, nicht New York Times, Wall Street Journal, BuzzFeed und Vox, sondern das ist ein kleiner, innovativer, relativ gut finanzierter Ausschnitt dieser Medienbranche. Der Großteil der amerikanischen Medien sind kleine Radiostationen im Midwest oder kleine Lokalblogs in Berkeley, California oder Regionalzeitungen irgendwo in Arizona. Also wir dürfen, glaube ich, nicht dieser Versuchung erliegen zu sagen, die USA, die sind da innovativ, weil die USA gibt's halt nicht. Und die US-Medienlandschaft gibt's auch nicht. Also das ist ein unfassbar weites Spektrum.
Und hast du gerade in diesem Feld von denen, die nicht die New York Times, nicht die Washington Post sind, da schon ein paar kluge Ideen oder Strategien gesehen? Weil genau das Gleiche gibt es ja auch in Deutschland. Wir haben auch da die großen Medienhäuser, die gut finanziert sind oder sich gut über Wasser halten können. Wir haben nochmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo jeder das Lokalradio drauf schielt und sagt, ja, wenn ich deren Geld hatte, dann könnte ich das auch alles. Aber die Frage ist ja trotzdem ein, was kann man denn auch als kleineres Haus machen und wie kann man auch im Kleinen, wo man noch viel, viel mehr priorisieren muss, wo man viel weniger Ressourcen hat, was kann man denn da machen? Du warst ja selber auch in größeren Häusern unterwegs und jetzt mit der Craig Newmark Graduate School of Journalism in einer eher kleineren Struktur und trotzdem seid ihr die ganze Zeit mit neuen, super innovativen Programmen da draußen. Hast du da für dich schon Tipps rausgefunden?
Also wir verbringen viel unserer Zeit hier damit, dass wir sowohl mit den ganz Großen arbeiten und reinschauen, wie sie Dinge machen, also New York Times und Wall Street Journal und ähnliche, aber auch mit ganz, ganz kleinen lokalen Startups oder auch lokalen Legacy-Medien arbeiten. Und es ist ganz interessant, so ein paar Dinge zu sehen, die allgemeine Trend sind. Und ein paar kann ich ja vielleicht mal rausgreifen. Der erste wirklich große Trend, den ich sehe und wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass er in Europa jetzt Thema werden wird in den nächsten 2 Jahren, ist, dass hier immer mehr Medienhäuser verstanden haben, dass das Thema Subscriptions, also digitale Abos, zwar schon extrem wichtig ist, sich nicht nur auf Werbung zu verlassen, sondern mal diesen Shift to Subscriptions überhaupt zu machen. Aber hier ist halt einfach schon ein Schritt weiter passiert, nämlich viele Medienhäuser sind draufgekommen, dass Subscriptions nicht für jeden sind, sondern dass gerade wenn man ein regionaleres Medium hat, gerade wenn man eine sehr spezifische Zielgruppe bedient, gerade wenn man sich darüber definiert, dass man Teil einer Community, und das halt bei Lokalmedien oft so ist, ist das Thema Membership, also Mitgliedschaften, oft ein passenderes Thema als das Thema Subscriptions. Der Unterschied ist eigentlich, bei Subscriptions zahle ich für den Zugang zu einer Website oder zu einem Produkt. Bei Membership zahle ich dafür, Teil von etwas zu sein. Und viele regionale Medien in den USA haben große Erfolge, wirklich damit auch dieses Thema Membership in den Fokus zu stellen, weil es eben extrem nutzerzentriert ist, weil es davon ausgeht, wir sind eben als Medium nicht einfach nur eine Website oder eine Printzeitung, die Inhalt liefert. Und wir wissen ja, wie schwer es ist, in jedem Land Menschen davon zu überzeugen, für diesen Inhalt im Digitalen zu zahlen. Das zeigen uns ja jedes Jahr die Reuters Reports. Sondern Menschen geben uns Geld, weil sie Teil dieser Gemeinschaft sein wollen. Und die Gemeinschaft ist dann zum Beispiel definiert durch Events. Die Gemeinschaft ist vielleicht definiert durch Facebook-Gruppen, bei denen man Mitglied ist. Sie ist manchmal definiert dadurch, dass man hinter die Kulissen von Dingen schauen kann, hinter die man sonst nicht sehen kann. Sie ist davon definiert, dass man einer gemeinsamen Mission, und oft ist das eben im Lokalen die Verbesserung und Förderung einer Community, einer Gemeinde oder eines Bundeslandes sich widmet. Da ist der Inhalt, der journalistische Inhalt, ist der klassische geschriebene, ist dann eigentlich nur ein Teil des ganzen Wertversprechens. Also dieses Thema Mitgliedschaften und Memberships ist wirklich etwas, wo man jetzt auch sieht, das hat einfach eine Schwelle erreicht und man sieht die Erfolgsbeispiele. Ja, das ist nichts, was für einen riesigen Verlag mit seinem Overhead und all dem funktionieren kann. Aber für mittelgroße Medienunternehmen, gerade die im Lokalbereich verankert sind, funktioniert das für viele hier erstaunlich gut und gibt echt Anlass zu Optimismus. Also das wäre der erste Trend, den ich nennen würde.
Vielleicht noch so ein, oder das führt mich ein bisschen zu der Frage, wir haben so drei Punkte, die ich jedem Experten in dieser Woche stelle, weil ich das Gefühl habe, wir haben da alle noch nicht so richtig den Heiligen Gral gefunden, aber wenn wir von allen mal ihre Hacks und Ideen einsammeln, kommen wir vielleicht ein Stück weiter. Und das ist genau diese Frage, wo wir uns heute auch viel mit beschäftigt haben, mit der Priorisierung und den Ressourcen, weil es gibt immer zu wenig Zeit, es gibt immer zu wenig Geld für alles. Was ist dein Hack, wie man trotzdem was zustande bekommt?
Ja, das Interessante ist ja, und das bringt mich vielleicht zu einem der zweiten Entwicklung, die ich noch ansprechen würde. Das Interessante ist ja, mehr Geld zu haben, bedeutet nicht immer bessere Innovation zu machen oder bessere Entscheidungen zu treffen. Viel Geld führt manchmal einfach dazu, dass man eben das Gefühl hat, die Anzahl der Spaghetti ist unlimitiert. Und das ist problematisch. Und das macht was mit der Organisation. Wir haben heute recht viel über italienisches Essen geredet. Ich werde nachher, glaube ich, was essen. Aber es ist tatsächlich so, dass das man nicht nur Positives mit der Organisation macht. Es gibt den schönen Ausdruck Scarcity. Und das heißt eigentlich Verknappung oder Knappheit, lässt sich nicht ganz so schön in Deutsch übersetzen, aber es gibt ausreichend Beweise dafür, dass eine gewisse Scarcity, also eine Verknappung der Ressourcen, auch gut sein kann für den Innovationsprozess, weil man dann gezwungen ist, sich zu fokussieren. Wenn du jetzt sagst, wie schaffe ich es denn als kleines Medienhaus, dann sage ich genau das, eben Fokus noch mehr fokussieren als ein großes Medienhaus. Ich glaube, all die Grundprinzipien, über die wir vorher gesprochen haben, Fokus, Strategie, Kommunikation und Adaption der Innovationsprojekte an diese Strategie und an die Metriken, denen man folgt, ist noch wichtiger, wenn man klein ist, weil man damit dann eigentlich die Chance vergrößert, dass das, was man tut, auch im Endeffekt wirklich positiv einzahlt auf den Erfolg.
Erfolg ist ein gutes Stichwort. Die zweite Frage dreht sich nämlich um die KPIs, die du auch schon angesprochen hast. Wie misst man eigentlich Innovation? Hast du da für dich schon eine Lösung gefunden?
Das ist eine super Frage. Wie misst man Innovation? Ich frage mich, muss man Innovation messen? Also ich glaube, was ich versuche bei Unternehmen, mit denen ich arbeite, ich versuche zu messen Verbesserung des Produkts für den Leser oder den Kunden oder den Zuseher. Ich versuche zu messen wirtschaftliche Erfolge, Marketing-Erfolge, also wie sehr ist man im Gespräch. Das könnte man vielleicht noch das hat zum Teil mit dem Thema Innovation zu tun. Innovation ist kein Selbstzweck. Innovation ist ein Teil des Prozesses, wie wir dazu kommen, unsere Zielgruppe besser zu bedienen. Und ich glaube aber tatsächlich, dass der Großteil der Medien einmal die inkrementelle Innovation extrem wichtig ist, weil das im Endeffekt auch die ist, die Kunden überzeugt zu sagen, ja, ich bezahle dann doch dafür, dass ich da dabei bin. Die exponentielle Innovation muss man sich leisten können. Und die kann man sich halt nur leisten, wenn zumindest das Kerngeschäft einigermaßen stabilisiert ist.
Das ist spannend. Und genau das Thema internes Lab oder der eine Glaskasten, wo alle von draußen reinschauen können, oder Innovation im ganzen Unternehmen, das haben wir tatsächlich in der nächsten Folge auch mit dabei und steigen da nochmal tiefer ein. Zum Abschluss heute von dir, liebe Anita, wenn du jedem Innovation Manager da draußen einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
Ich glaube, ich würde jedem den Tipp mitgeben zu sagen, es geht nur um Menschen und um Change Management. Es geht nicht um Technologie, es geht nicht um neue Tools, es geht nicht um neue CMS-Systeme oder CRM-Systeme. Es geht nicht darum, ob man sich jetzt für Design Thinking versus Jobs to be Done entscheidet. Das sind alles wichtige Elemente. Im Endeffekt geht es darum, wenn man Innovationsmanager in einem Unternehmen, gerade wenn es ein alteingesessenes Unternehmen, althergebrachtes Unternehmen ist, geht es darum, dass man Menschen davon überzeugt, da mitzumachen. Das ist der eine Tipp, den ich jedem geben würde. Das wird nämlich am allermeisten vernachlässigt.
Klasse. Liebe Anita, ganz herzlichen Dank für all deine super Tipps, wie man Innovationsthemen so richtig gut für sein eigenes Unternehmen auswählen kann. Ich habe daraus ganz viel mitgenommen und muss, glaube ich, auch nochmal bei uns über unsere Strategie gucken. Wenn ihr mehr über Innovation wissen wollt, dann hört doch mal in die anderen Folgen oder schaut auf medialab.de. Da gibt es noch viel mehr Reports und Infos rund um die Frage, wie man die Zukunft der Medien bauen kann. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, und bis dahin bleibt innovativ.